Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute ist Roland Berger zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Roland Berger ist der Mann mit den vielen Gesichtern, Unternehmensberater, Stifter, Unterhändler, Initiativengründer, Musik- und Kunstliebhaber, Vielflieger, Ehemann, Vater, Lehrbeauftragter und Honorarprofessor und gerade mal 73 Jahre alt. Guten Tag, Herr Dr. Berger.
Guten Tag, Frau Röder.
Sie sind der Gründer der Roland Berger Strategy Consultants mit 2100 Mitarbeitern weltweit. Circa 670 Millionen Umsatz pro Jahr machen diese Mitarbeiter mit 36 Büros auf allen Kontinenten. Sie sind überall vertreten. Und im Juni haben Sie den Aufsichtsratsvorsitz aufgegeben eines Unternehmens, das Sie 43 Jahre lang geleitet haben. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht?
Den Schritt habe ich gemacht, weil ich erstens 73 bin, zweitens, weil ich genau die richtige Personen- und Personalkonstellation im Unternehmen vorgefunden habe für meinen Nachfolger, als Chairman und für den Nachfolger des jetzigen Chairman als Vorstandsvorsitzenden, als den, der operativ die Firma führt. Und Unternehmensberatung ist ja People's Business und als People's Business hängt man sehr von den Leuten ab. Und außerdem trägt die Firma meinen Namen. Insofern ist mein Abschied immer etwas virtuell. Ich werde sicher nicht ganz in der Versenkung verschwinden.
Es ist ja auch schön, dass Sie uns heute hier bei Doppelkopf beehren, Herr Dr. Berger. Also der Zeitpunkt hat gepasst. Ist es Ihnen trotzdem ein bisschen schwer gefallen?
Nein, sowas fällt mir prinzipiell nicht schwer. Wenn ich mir etwas geplant vornehme, dann mache ich das auch mit Überzeugung. Und wie gesagt, es ist kein Abschied für immer. Mhm. Auf der anderen Seite sind es Schritte, die man geplant vornehmen muss und sinnvollerweise dann auch geplant vornimmt. Und dann gibt es wenig Sinn, sich darüber zu grämen. Ich bin auch nicht der Typ dafür. Ich handle geplant und nehme dann auch entsprechend geplant Abschied und zwar dann auch definitiv.
Ein Mann, ein Wort. Und der Ehrenvorsitz bleibt Ihnen ja. Sie sind und waren Berater für Unternehmen in der Industrie, für die Banken und für die Politik. Ist die Politik auch sowas wie ein Unternehmen?
Nein, Politik ist was völlig anderes. Politik ist nur dem Gemeinwohl geschuldet sozusagen oder sollte sich zumindest dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen in erster Linie und nicht Politikerkarrieren. Unternehmen sind zwar auch dem Gemeinwohl verpflichtet, aber sie haben darüber hinaus doch auch die Aufgabe, wirtschaftlichen Erfolg zu haben, zu wachsen, Arbeitsplätze zu schaffen, aber last but not least natürlich auch Gewinn zu erzielen, damit sie ihr Wachstum und ihre Investitionen finanzieren können als die Grundlage für zukünftige Arbeitsplätze.
Es gibt ja auch die ein oder andere Verflechtung zwischen Politik und Industrie und Wirtschaft. Wie geht der Unternehmensberater, Roland Berger, in so einem Fall vor?
Na gut, Verflechtungen zwischen Politik und Unternehmen gibt es eigentlich im institutionellen Sinne nicht. Politik muss unabhängig sein. Politik ist, hat auch den Primat, wenn es um Entscheidungen geht. Es gibt nur, wie soll ich sagen, ein Interesse des Politikers im Sinne des Gemeinwohls, dass Wirtschaft funktioniert, dass Unternehmen funktionieren, dass Unternehmen zum Wohl der Gesellschaft beitragen, die Bürger mit vernünftigen Dienstleistungen und Produkten innovativer Art zu besten Preisen versorgt und gleichzeitig das Unternehmen auch in der Lage sind, Arbeitsplätze bereitzustellen, damit die Menschen ihr tägliches Brot verdienen können. Und natürlich muss Politik insofern Rahmenbedingungen setzen, die für Wirtschaft, die für Unternehmen insoweit günstig sind, als diese Unternehmen dann wachsen können und die Rahmenbedingungen für zum Beispiel mehr Arbeit und mehr Wohlstand dann konkret schaffen können.
Arbeitsplätze, täglich Brot verdienen, das genau stand vor knapp 2 Jahren hier ganz in der Nähe von Frankfurt auf der Kippe, nämlich bei der Adam Opel GmbH. Und da wurde auch Roland Berger gerufen, der für das Bundeswirtschaftsministerium als ehrenamtlicher Berater, so kann man vielleicht sagen, tätig war, um Investoren zu finden. Gleichzeitig saßen Sie aber im Aufsichtsrat von Fiat und haben GM beraten. Wie hat das zusammengepasst? Sind Sie da nicht durcheinander gekommen?
Na gut, erstmal muss man sagen, dass die Öffentlichkeit hier falsch informiert war. Ich habe kein Mandat gehabt, des Bundeswirtschaftsministeriums Investoren zu suchen. Das ist irgendwo mal falsch kommuniziert und dann falsch verbreitet worden. Außerdem war ja bekannt, denn das sind ja auch öffentliche Funktionen, die man hat, dass ich im Board von Fiat sitze, und zwar bekannt, dass die Beratungsgesellschaft Roland Berger Strategy Consultants für General Motors tätig ist. Und insofern ist da kein Interessenskonflikt vorgelegen, denn es war alles transparent vom ersten Moment an.
Sie hatten eben schon mal den Begriff Neutralität angesprochen. Wie wichtig ist es für einen Unternehmensberater und wie schwierig ist es in dem Fall für Sie?
Na gut, wichtig, man darf eben wirklich nicht in Interessenskonflikte kommen. Man muss ja als Unternehmensberater immer primär das Wohl seines Klienten im Auge haben. Und wenn man zwei Klienten, die miteinander zu tun haben und unterschiedliche Interessen verfolgen, ohne deren jeweiliges Wissen oder deren Zustimmung berät, würde man natürlich in Konflikte kommen. Außerdem würde man möglicherweise die notwendige Objektivität verlieren, die man braucht, um als Unternehmensberater einen sinnvollen und entsprechend dann auch in der Praxis wirksamen, effektiven Rat geben zu können.
Jetzt sitzen wir im Moment in Stuttgart in einem Studio des SWR, in der wir die Sendung Doppelkopf für HR2 Kultur aufzeichnen. Und in Stuttgart ist ja zurzeit einiges los, hier Stuttgart 21. Was sagt der Unternehmensberater Roland Berger? Was ist da schiefgelaufen? Was hätte man im Vorfeld anders machen können, damit es zu diesem Konflikt nicht kommt?
Also ich denke erstens mal, das Projekt Stuttgart 21 ist sinnvoll. Zweitens, das Projekt Stuttgart 21 ist von allen demokratischen und legislativen Institutionen genehmigt, also gebilligt worden. Ich denke, was massiv schief gelaufen ist, ist die Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern, dem Bauherrn Bahn, den Mitentscheidungsträgern, Mitfinanziers, Stadt Stuttgart, Oberbürgermeister, Landesregierung Baden-Württemberg, aber auch Bundesregierung. Ich darf mal ein praktisches Beispiel nennen. Der Gotthardtunnel, da hat bei der Feier ein Schweizer Politiker gesagt, nun bekommen die Bürger das, was sie immer wollten, nämlich endlich eine direkte Verbindung zwischen Nord und Süd. Die Schweizer haben aber auch, weil sie wahrscheinlich von ihrer direkten Demokratie herkommen, auch dafür gesorgt, dass um den Gotthard herum alle 500 Meter ein Informationsstand war, bei dem jeder Bürger sich darüber informieren konnte, was es mit dem Tunnel auf sich hat, was er kosten würde, welche technischen Schwierigkeiten damit verbunden sind, welche Umwelteinflüsse davon ausgehen, was er aber auch an Nutzen für jeden Einzelnen, für die Volkswirtschaft und so weiter bringt. Ich glaube, das Problem in Stuttgart lag darin, dass irgendwann vor 15 Jahren beschlossen wurde, diesen Bahnhof zu bauen, diesen Durchgangsbahnhof unterirdisch zu bauen. Dann wurde irgendein parlamentarisches Entscheidungsverfahren in Gang gesetzt, abgeschlossen. Dann wurden die Planungsverfahren in Gang gesetzt, abgeschlossen. Und das haben die Bürger wahrscheinlich auch mitbekommen. Das Ganze war dann irgendwo vor 7, 8 Jahren zu Ende. Und dann wurden die Arbeiten vorbereitet. Und der Bürger wurde nicht informiert bis zu dem Moment, als die Bagger anrollten. Und das, glaube ich, war der kommunikative Schock. Das kann man einfach nicht machen. Sie können den Bürger nicht im Vakuum uninformiert stehen lassen und dann plötzlich ihn vor vollendete Tatsachen stellen, die nicht nur für den Bürger möglicherweise Geldausgaben bedeuten, sondern ganz schlicht und ergreifend zum Beispiel mit sich bringen, dass Stuttgart Innenstadt für die nächsten 10, 15 Jahre eine Baustelle sein wird.
Blockiert ist sozusagen. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, was Roland Berger sagt, der Unternehmensberater, nämlich Sie, ein Planfeststellungsverfahren, dieses demokratische Instrument, bei dem sich ja die Bürger einmischen können, auch Einwände benennen können, ersetzt trotzdem nicht die Kommunikation, die direkte Kommunikation, mit der Bürger auch informiert werden.
Ja, vor allem eben, weil Zeiträume vergehen zwischen einem Abschluss eines Planfeststellungsverfahrens und dem konkreten Baubeginn und eine halbe Generation von Bürgern sich dann nicht mehr daran erinnert, was denn seinerzeit Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens war. Also diese Kommunikation, etwa 1-2 Jahre bevor der Bau beginnt, muss eigentlich wieder aufgenommen werden. Dann hätte man das so gemacht wie beim Gotthardtunnel, wäre in Stuttgart wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Dann hätte es die üblichen Mini-Demonstrationen gegeben, die es inzwischen in Deutschland bei jeder kleinen Baustelle gibt. Aber es wäre nicht zu den massiven Protesten gekommen, die ja bezeichnenderweise sich nicht nur aus irgendeinem linken ideologisierten Lager speisen, sondern aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft hier in Stuttgart und hier in Baden-Württemberg kommt. Natürlich politisch auch entsprechend mitgesteuert und politisch auch genutzt von politisch interessierter Stelle und Parteien. Aber das halte ich durchaus für legitim dann.
Das sagt Roland Berger zu Stuttgart 21, der Berater der Berater, wie sie auch genannt werden. Themenwechsel jetzt wieder zurück. Personalpolitik, Grundsätze für den Unternehmenserfolg. Mit all diesen Dingen ist ein Unternehmensberater ja auch beschäftigt. Nur was sind die Kernaufgaben? Bisher glaubt man ja immer, wenn der Unternehmensberater gerufen wird, der bringt den Rotstift mit und dann fangen alle an zu zittern, dann werden Leute rausgeschmissen. Ist es wirklich so schlimm?
Na, erstmal, wenn Sie die Liste unserer Klienten betrachten, dann sind das zu 90% Unternehmen, denen es wirklich gut geht und die, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Sie unter allen DAX 30 Unternehmen finden, Unternehmen, die wachsen, die international aufgestellt sind, die eigentlich die Treiber zum Beispiel des jetzigen Aufschwungs sind, den wir erleben, die also alles andere tun als Arbeitsplätze abbauen. Im Gegenteil, sie wachsen und schaffen neue Arbeitsplätze, nicht nur in Deutschland, sondern sogar international. Das heißt, Unternehmensberater werden ins Haus gerufen oder in ein Unternehmen gerufen, wenn bestimmte Veränderungen anstehen. Also wenn ein Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringt, wenn es neue Märkte international erobern will, wenn ein Unternehmen mit einem anderen fusioniert, wenn es die Organisation verändern will, auch natürlich gelegentlich, wenn in einer Krise Gewinne zurückgehen, Verluste entstehen und möglicherweise das Unternehmen auch in Gefahr ist. Dann kommt ein Unternehmensberater, analysiert die Fakten und auch die Umfeldbedingungen, in denen ein Unternehmen sich bewegt, die Trends, die ein Unternehmen beeinflussen, technologische Trends, politische Trends, Weltmarkttrends, auch gesellschaftspolitische Trends, wie zum Beispiel demografische Trends, Trends der Ökologie und so weiter. Und dann werden unter Berücksichtigung dieser analytischen Ergebnisse Konzepte entwickelt, wie das Unternehmen die jeweilige Veränderung, vor der steht, so bewältigt, dass es dem Unternehmen und damit auch den dort Beschäftigten nachher besser geht als vorher.
Ja, das heißt, Stellenabbau ist dann trotzdem in den meisten Fällen nicht auszuschließen. Heißt das?
Nein, wir sagen nicht in den meisten Fällen nicht auszuschließen, sondern es gelegentlich nicht auszuschließen. Und zwar deswegen nicht auszuschließen, damit die, die dann übrig bleiben dort und in dem Unternehmen beschäftigt sind, damit deren Arbeitsplätze sicher sind und das Unternehmen eine Krise übersteht und nachher wieder wachsen kann und auch wieder neue Arbeitsplätze schaffen kann. Also ein konkretes Beispiel kann ich nennen, weil wir da beteiligt waren. Die Lufthansa war in den Jahren 1992, 93 in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, weil die Weltluftfahrtmärkte dereguliert und liberalisiert wurden. Die Lufthansa hat plötzlich neuen Wettbewerb gespürt. Die Lufthansa hatte ein Kostenkorsett, was dem Wettbewerb nicht angemessen war und schrieb riesige Verluste. Damals hat der Vorstandsvorsitzende Jürgen Weber ein Sanierungsteam eingesetzt, das zur Hälfte aus Lufthanseaten, damals unter der Leitung des jetzigen Vorstandsvorsitzenden Mayrhuber, stand und das mit externen Beratern ausgestattet war. Die standen unter meiner Leitung. Und wir mussten damals leider entscheiden, dass die Lufthansa 8000 Arbeitsplätze abzubauen hat. Auf der anderen Seite kann ich nur sagen, das Ende vom Lied ist, dass heute die Lufthansa eine der stärksten Luftfahrtgesellschaften der Welt ist, mit der Star Alliance die größte Luftfahrtallianz der Welt hat und dass die Lufthansa heute 1,5-mal so viel Beschäftigte hat wie vor 1992. Ja. Das heißt, das Ganze ist eine Wachstumsstory, wenn auch vorübergehend Einschnitte notwendig waren.
Dem Unternehmen und den Aktionären hat es im Endeffekt genutzt.
Nur auch den Arbeitern, auch den Angestellten.
Auch den Angestellten, ja, die noch geblieben sind.
Auch die dazugekommen sind. Das sind heute 50% mehr als damals.
Liegt es denn auch daran, weil Sie eben sagten, der Unternehmensberater wird auch dann gerufen, wenn das Unternehmen in eine Krise geraten ist. Ja. Ist das genau die Krux? Sollte man den Berater nicht früher rufen, bevor das Unternehmen in die Krise kommt, damit es nicht in die Krise kommt?
Ja gut, das ist wohl richtig, aber das ist nun, dass sie die Menschen nun in der Regel überfordert. Man geht ja normalerweise auch nicht, oder nicht genügend Menschen gehen jedenfalls zur Vorsorgeuntersuchung, zu ihren Ärzten. Naja, das ist eben leider ein kleiner Anteil aller Menschen, die später dann krank werden. Je mehr man Vorsorgeuntersuchungen betreibt, umso milder verlaufen dann jedenfalls Krankheiten, wenn sie einen denn erwischen. Aber da scheinen die Menschen immer noch überfordert zu sein.
Ja, Sie, Herr Berger, haben ganz früh angefangen, unternehmerisch zu denken. Sie selbst sind ja nicht nur Unternehmensberater, sondern haben ja auch Unternehmen, dessen Aufsichtsratsvorsitz Sie vor einigen Monaten abgegeben haben, die Roland Berger Strategy Consultants. Als Student haben Sie bereits eine Wäscherei gekauft und die ganz unternehmerisch betrieben und schließlich auch gewinnbringend wieder verkauft. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Na gut, dazu gekommen bin ich ganz einfach, weil ich Betriebswirtschaft studiert habe und Betriebswirtschaft ist, wenn man so will, eine Anleitung zum Geld verdienen und ich brauchte Geld als Student und dann habe ich gedacht, ich versuche es mal selber.
Ja, Kellnern gehen oder sowas wäre nichts für Sie gewesen, Taxifahren oder ähnliches.
Na gut, ich habe als Kellner gearbeitet und habe dabei im Übrigen eine ganze Menge an Menschenkenntnis gelernt. Ich war jedenfalls der Kellner, der in dem bewussten Hofbräukeller, in dem ich damals serviert habe, wöchentlich am meisten Trinkgeld mit nach Hause genommen habe, weil ich einfach nett zu den Menschen war und freundlich zu den Kunden war.
Also da haben Sie die Grundsätze gelernt, die Sie heute als Unternehmensberater immer noch
beherzigen. Zumindest wie man mit Kunden umgeht und wie man Kunden eigentlich freundlich und vernünftig behandelt und wie man den Kunden die Wünsche von den Augen abliest. Wäscherei war damals im Trend. Die Menschen waren reich genug, um nicht mehr selber waschen zu müssen, aber sie waren noch nicht reich genug, um selber Waschmaschinen zu kaufen. Und insofern lag es im Trend der Zeit damals. Das war Ende der 50er Jahre, also 1958. Hat man die Wäsche nach außen an Wäschereien gegeben. Und ich habe eine Wäscherei nicht gekauft damals, sondern selbst gegründet. Habe mit Hilfe meiner Mutter, die garantiert hat, 35.000 D-Mark Schulden gemacht, habe die dann Gott sei Dank zurückbezahlen können und war dann in der Lage, zwischen meinem schriftlichen und meinem mündlichen Staatsexamen dann die Wäscherei auch wieder zu verkaufen mit Gewinn, sodass ich ein wohlhabender Studienabgänger war.
Da haben Sie den nötigen Weitblick gehabt, die Wäscherei auch zum richtigen Zeitpunkt wieder abzustoßen. War da schon Ihre Unternehmer- bzw. Beraterpersönlichkeit grundgelegt? Wie sehen Sie das im Nachhinein?
Also ich war sicher immer ein unternehmerischer Typ. Dass ich Berater werden würde, das war nicht abzusehen, zumal der Beruf ja damals, also Anfang der 60er Jahre, in Deutschland weitgehend unbekannt war.
Mir scheint, Sie seien der Erste gewesen.
Ja, nicht ganz. Es gab natürlich Berater aus Amerika, die großen Beratungsfirmen, die auch heute in Deutschland am Markt eine wesentliche Rolle spielen, die waren da. Und ich hatte irgendwie das Glück, am Ende des Semesters einen Vortrag halten zu müssen über die Ausgliederung von betrieblichen Funktionen auf Dritte, also zum Beispiel der Werbung, die hausintern gemacht wurde auf Werbeagenturen. Und da ist mir zum ersten Mal der Begriff Unternehmensberater über den Weg gelaufen. Und was mich daran fasziniert hat, ist die Tatsache, dass ich unternehmerisch, aber gleichzeitig auch intellektuell arbeiten konnte, erstens. Zum Zweiten, dass der Beruf des Unternehmensberaters jemanden mit allen Industrien, von der Autoindustrie bis zu Banken, von der Chemie bis zur Konsumgüterindustrie, vom Einzelhandel bis zu Dienstleistungsunternehmen in Verbindung bringt. Und drittens, dass man es mit sehr interessanten Menschen zu tun hat, die an der Spitze der Unternehmen stehen und die auch mit dem Umsetzen der Ratschläge eines Unternehmensberaters, dem Unternehmensberater auch verhelfen würden, einen Einfluss auszuüben auf die Dinge, die für unsere Gesellschaft wesentlich sind. Also ein spannender Beruf, intellektuell herausfordernd, aber gesellschaftlich nützlich und sehr lehrreich für den, der den Beruf ausübt.
Und dabei treten Sie immer auf ähnliche Art und Weise auf, zumindest äußerlich habe ich irgendwo gelesen, immer der schwarze Anzug, den tragen Sie im Moment auch. Nur wo sind die schwarzen bzw. braunen Handschuhe, die sonst noch dazugehören? Oder ist das ein Ammenmärchen?
Ich habe auch gar kein Ammenmärchen. Ich trage im Sommer auch helle Anzüge, im Winter und trage einen dunklen, im Übrigen ja nicht schwarz, sondern dunkelgrau. Also es gibt, glaube ich, einen Unterschied. Sie haben natürlich recht, es gibt so gewisse Berufsuniformen. Aber es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen Roland Berger Strategy Consultants und unseren geliebten amerikanischen Wettbewerbern. Die treten, glaube ich, standardisierter auf. Wir legen Wert darauf bei Roland Berger, dass jeder unserer Mitarbeiter seine Persönlichkeit lebt, auch seinen persönlichen Stil, dass er seinen persönlichen Stil auch in der Beratung verwirklicht. Also bei uns wird niemand, wie man so schön sagt, gebrainwashed, sondern wir versuchen eigentlich, das, was an Persönlichkeit in jedem einzelnen Kollegen steckt, dass das zum Ausdruck kommt. Und das kann durchaus mal auch in Form von Turnschuhen und einer lässigeren Kleidung, wenn die Leistung, wenn der Kopf stimmt, wenn das Engagement stimmt, wenn die Integrität stimmt, zum Ausdruck kommt.
Und zu Ihrer Persönlichkeit, Herr Berger, gehört unter anderem die Liebe zur Musik, auch zur klassischen Musik in dem Fall. Und Ihr erster Musikwunsch ist ein Satz aus der 4. Sinfonie von Gustav Mahler mit dem Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Der Satz heißt: Bedächtig, nur nicht eilend. Das passt ja wie die Faust aufs Auge für den Vielflieger Roland Berger.
Zumindest überlege ich mir vorher, bevor ich etwas tue, was ich tue, wie ich es tue und wie ich mit wem umgehe. Also ich denke, bei aller Eile bin ich immer bedächtig geblieben.
Claudio Abbado dirigiert in dem Fall die Berliner Philharmoniker. Das hat er bis zu seiner Krebserkrankung gemacht. Und Sie sind mit ihm befreundet. Wie kam es zu dieser Freundschaft?
Gut, ich war als junger Mensch lange in Mailand und da hat man sich dann kennengelernt und ja, die Tatsache, dass ich Italienisch spreche, hilft sicher auch dabei. Und wir waren uns eben als Menschen sympathisch und haben auf der Ebene der Musik, der Kultur, auch der Kunst eine Kommunikationsebene gefunden, die jenseits meines beruflichen Alltags liegt und die mir eine ganze Menge gibt. Und auch er hat mir eine ganze Menge gegeben, gibt mir heute noch eine ganze Menge. Wir stehen auch nach wie vor in Verbindung mit den verschiedensten Initiativen, die Claudio Abbado unternimmt, wie zum Beispiel das Luzern-Festival und das Luzern-Festival-Orchestra ins Leben zu rufen.
Und über die Kunst reden wir gleich noch mit Roland Berger, dem Berater aller Berater. Und zunächst dann Musik. Die Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado mit dem ersten Satz aus der 4. Sinfonie von Gustav Mahler. Bedächtig, nur nicht eilen. Nur nicht eilen. Ganz bedächtig schleichen wir uns aus dem ersten Satz von Mahlers Sinfonie Nummer 4 heraus, denn die originalen 16 Minuten sind dann doch etwas zu lang für den Doppelkopf. Weiß alles, kennt alle. Das sagt man über Roland Berger, den Unternehmensberater, heute zu Gast im Doppelkopf bei HR2 Kultur. Sie haben ein ganz exzessives Hobby, Herr Berger, auch nicht ganz billig, nämlich Sie sammeln Kunst. Und das seit mehr als 40 Jahren sammeln Sie zeitgenössische Kunst. Sie sollen so an die 870 Exponate zu Hause in Ihren Büros hängen, liegen, stehen haben. Wie kam es zu dieser Leidenschaft?
Kunst ist Leben, Kunst ist Teil des Lebens und Kunst hätte mich, glaube ich, sicher interessiert. An zeitgenössische Kunst kam ich eigentlich durch unseren Zeichenlehrer, der, als ich 14 oder 15 war, unsere Klasse mal in eine Kandinsky-Ausstellung geführt hat. Das muss gewesen sein, 1954, 55. Also ich war ein junger Mensch, Kandinsky war mit Sicherheit nicht, obwohl er schon längst gestorben war damals, im Mainstream. Und für mich war es zunächst mal ein Schock, bis ich mich selber dann als Schüler dafür interessiert habe und in dieselbe Kandinsky-Ausstellung dann noch viermal hinging. Und das hat für mich den Blick geöffnet für Kunst, den Blick geweitet zu neuen Ausdrucksformen der Kunst. Denn ich war damals natürlich auch, beim Hasen von Dürer gestanden als Schüler im Alter von 14 oder 15. Zu Hause habe ich so etwas nicht gesehen. Zu Hause habe ich zwar Bilder gesehen, aber eben eine mehr traditionelle Art des Kunstverständnisses.
Wäre das nicht eine Alternative zur Unternehmensberatung gewesen? Galerist? Kunsthändler?
Na gut, die Alternative hat sich damals gar nicht gestellt. Erstmal musste ich ja überhaupt in der Kunstwelt heimisch werden. Aber diese Kandinsky-Ausstellung hat immerhin es mit sich gebracht, dass ich über Kunst gelesen habe, vor allem über zeitgenössische Kunst gelesen habe. Das fing an mit Künstlern des Blauen Reiter in München, eine Bewegung, zu der Kandinsky über seine damalige Lebensgefährtin Gabriele Münter Zugang hatte. Und von da an habe ich mich einfach in die Kunstgeschichte eingelesen, eingesehen und weiß in etwa, welche Entwicklungen die bildende Kunst zumindest genommen hat seit in den letzten 200 Jahren und wo wir heute in etwa stehen. Und das hat es mir dann erlaubt, einfach auch die jeweiligen Kunstwerke von zeitgenössischen Künstlern auch historisch einzuordnen, sie einzuschätzen und sie für mich als Sammlerobjekt sozusagen zu entdecken.
Unter welcher Voraussetzung kaufen Sie denn ein Objekt? Was muss gewährleistet sein?
Mindestens dreierlei. Also ich denke, ein Kunstwerk oder ein Künstler muss innovativ, neu sein, kreativ sein. Also wenn man Kunstgeschichte kennt, das ist eben der Vorteil, dann kann man etwa beurteilen, ob es sich um Nachahmungen, um Epigonen handelt oder ob der Künstler die Kraft hat, etwas Originäres, Neues zu schaffen. Das Zweite ist, es muss handwerklich sauber und exzellent gemacht sein. Auch das kann man feststellen, wenn man viel Kunst gesehen hat. Da schärft man den Blick dafür, gewinnt den Blick dafür. Und ein Kunstwerk soll aus meiner Sicht, es sei denn, es hat eine rein ästhetische Funktion, was es auch gibt, aber ein Kunstwerk soll auch einen Ausdruck haben. Ja, und da gibt es natürlich am Ende immer noch ein viertes Kriterium, kann ich es mir leisten? Also das muss man, also der Preis muss schon auch in etwa in Relation zu dem Kunstwerk stehen, was man kauft.
Gab es das schon, dass Sie gesagt haben, nee, da lasse ich mal lieber die Finger von, das ist mir zu teuer?
Das gibt es immer, das gibt es auch heute noch. Ich meine, es gibt ja auch ihre Preise für interessante Künstler. Also ich liebe Mark Rothko, ich habe mal einen gehabt, den habe ich dann irgendwann verkauft, dummerweise. Heute kostet ein Mark Rothko irgendwas von 10 Millionen Dollar aufwärts bis 63. Und das ist nicht, selbst wenn ich mir es leisten könnte, würde ich mir ein solches Bild nicht kaufen, sondern dafür gehe ich dann ins Museum. Macht ja auch keinen Spaß, irgendwas Etabliertes zu besitzen. Macht ja viel mehr Spaß, Kunst und Künstler zu entdecken.
Hätten Sie ihn denn verkauft, wenn Sie dieses Kunstwerk seinerzeit günstiger gekauft hätten und jetzt für so viele Millionen hätten verkaufen können?
Nur im Moment muss ich kein Kunstwerk verkaufen und ein Kunstwerk, das ich mag und das zu mir und zu meiner Umgebung passt, würde ich nie verkaufen, wenn ich nicht dem materiellen Zwang unterliegen würde, das tun zu müssen. Gott sei Dank im Moment nicht der Fall ist.
Das sagt Roland Berger, der Kunstbesessene, heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Sie sind ein Mann, Herr Berger, der mit seiner Unternehmensberatung auch die Bosse in der Wirtschaft berät. Sie fördern Bildung. Brauchen sich Wirtschaft und Kunst und Bildung gegenseitig? Und was können sie füreinander tun?
Na gut, Wirtschaft und Bildung, das ist auf der Hand liegend. Die Wirtschaft braucht Fachkräfte. Das ist ja ein Thema, was heute auch im Rahmen der gesamten Integrations- und Immigrationsdebatte eine große Rolle spielt. Fachkräftemangel heißt das Stichwort. Das heißt, Unternehmen brauchen, wenn sie produktiv, effektiv und effizient arbeiten wollen und wenn sie innovativ sein wollen, wenn sie international wettbewerbsfähig sein sollen, wollen, dann brauchen sie hochqualifizierte Mitarbeiter. Und hochqualifizierte Mitarbeiter kommen aus einem vernünftigen Bildungswesen. Und insofern ist das gegenseitige, die gegenseitige Verbindung und das gegenseitige Interesse von Bildung an Unternehmen, nämlich weil dort ihre Produkte, also die klugen Menschen, Arbeitsplätze finden und umgekehrt, weil die Bildung und das Bildungswesen den Unternehmen die Fachkräfte liefert, die Unternehmen dann weiterbringen. Also es gibt ein massives gegenseitiges Interesse aneinander, was im Übrigen natürlich dann am Ende ein gesellschaftliches Interesse ist, denn jeder Gesellschaft geht es zumindest wirtschaftlich so gut, wie es ihren Unternehmen geht.
Die Kunst braucht die Wirtschaft, die Bildung braucht die Wirtschaft, das sagt Roland Berger, mein Doppelkopfgast heute in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und aus diesem Grund haben Sie für 2 Jahren auch eine Stiftung gegründet, die Roland-Berger-Stiftung für Menschenwürde. Und darin geht es um Bildungsförderung, Toleranz und Frieden. 50 Millionen Euro aus Ihrem Privatvermögen haben Sie in diese Stiftung eingebracht. Was steckt noch dahinter, hinter dieser Stiftung?
Ja gut, hinter jeder Stiftung steckt natürlich auch irgendeine persönliche Erfahrung. Mir ist das Thema Menschenwürde wichtig. Fängt auch sicher mit meinen Erfahrungen als Kind zusammen. Als Kind habe ich erlebt, wie mein Vater damals von den Nationalsozialisten verfolgt, eingesperrt wurde, wie seine Menschenwürde sozusagen mit Füßen getreten wurde. Und insofern hat mich das Thema immer beschäftigt. Und deswegen hat die von mir ins Leben gerufene Stiftung auch oder vergibt diese Stiftung einen Preis für Menschen oder Organisationen, die sich für Menschenwürde und Menschenrechte engagieren. Aber der wichtigere Teil dieser Stiftung ist der Bildungsförderung gewidmet. Die Stiftung hilft jungen Menschen, jungen, begabten, verantwortungsbereiten Menschen aus sozial benachteiligten Schichten, sich die Bildung zu erwerben, die sonst überwiegend nur Akademikerkinder bekommen. Es ist ja in Deutschland so, dass wir diese soziale Schieflage haben. Über 70% aller Akademikerkinder ergreifen ein Studium und nur knapp 20% aller Facharbeiterkinder. Das ist erstmal sozial ungerecht, aber das ist natürlich vor allem auch rein gesellschaftlich betrachtet eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Und ich möchte diesen Kindern aus sozial benachteiligten Familien, die sich eine Ausbildung nicht leisten können, deren Elternhaus möglicherweise auch gar nicht den Sinn dafür hat, den Kindern eine Bildung bis zum Abitur, bis zur Hochschulreife zu vermitteln. Diesen jungen Menschen möchte ich helfen, ihren Begabungen gerechte Bildungserfahrung zu machen.
Auch eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel, von dem wir eben die Rede hatten, zu begegnen.
Ja, aber nicht sehr konkret, denn die Roland-Berger-Stipendiaten können werden, was sie wollen. Wenn sie Lehrer werden wollen, werden sie Lehrer. Wenn sie Schauspieler werden wollen, können sie Schauspieler werden. Wenn einer dann Ingenieur werden will oder Kaufmann oder gar Unternehmensberater, darf er das auch werden. Aber das ist keine Bedingung, sondern jeder soll seine Fähigkeiten im Sinne der Gesellschaft am besten ausleben können und dann leistet er auch den besten Beitrag für die Gesellschaft.
Sie haben 2 Söhne, Herr Berger. Was sind die eigentlich geworden?
Meine beiden Söhne sind Unternehmer und sind dabei leidlich erfolgreich, sind glücklich, weil sie selbstständig sind und sie können davon leben. Sie brauchen nicht das Geld des Vaters.
Also da hat es schon mal funktioniert. Jetzt kommen wir zur nächsten Musik. Eine der 6 Bagatellen für Bläserquintett von György Ligeti. Es ist der 5. Satz, Adagio Mesto. eine Aufnahme mit dem Ensemble London Winds. Und dieses Stück wurde bei der Verleihung des Roland-Berger-Preises in Berlin gespielt. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja gut, erstens mal ist Georges Ligeti ein lebender, also zeitgenössischer Komponist. Und ich finde es eigentlich schade, dass so wenig zeitgenössische Musik gehört wird. Im Gegensatz zu zeitgenössischer Malerei im Übrigen oder bildender Kunst, die sehr viel mehr Akzeptanz haben als zeitgenössische Komponisten. Aber es wird besser. Und wenn Sie jetzt Georges Ligeti hören, werden Sie sehen, dass es eine durchaus unterhaltsame Art von Musik wird und ist. Und diese Bagatelle wurde gespielt, als die Roland-Berger-Stiftung oder als der Bundespräsident den Roland-Berger-Preis für Menschenwürde an Helmut Kohl übergab.
Roland Berger ist heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Der Mann, der 43 Jahre lang Unternehmen und ihre Bosse beraten hat, auch viele Politiker. Und wenn wir jetzt mal eine Nummer zurückschrauben, Herr Berger, wenn wir zu denjenigen zurückgehen, die erst am Beginn ihrer Karriere stehen oder am Beginn ihrer Ausbildung, was würden Sie sagen? Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften für eine Karriere?
Na gut, also ich glaube, ein Mindestmaß an Intelligenz, und zwar nicht nur analytischer, sondern auch sozialer und kreativer Intelligenz, ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Das zweite ist allemal Fleiß und Engagementbereitschaft. Und das dritte ist aus meiner Sicht menschliche Integrität und Glaubwürdigkeit. Denn nur wenn man Letzteres besitzt, wird man in der Lage sein, mit Menschen zu arbeiten. Und wenn man nicht mit Menschen arbeiten kann, kann man auch keine Karriere machen.
Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, angenommen, worauf kommt es dann noch an?
Aus meiner Sicht kommt es darauf an, dass man innerlich das, was man als Beruf und Berufsziel gewählt hat, dass man innerlich damit auch d'accord ist. Also ich denke, jeder sollte sich das Fach, die Fachrichtung, das Studium oder den Beruf aussuchen, den er wirklich gerne macht. Nur wenn er ihn gerne macht, kann er sich damit identifizieren und wird am Ende auch Überdurchschnittliches leisten. Ich denke nicht, man soll unter Zwang versuchen, den Beruf des Vaters auch auszumachen. Das wären dann in der Regel immer mittelmäßige Ärzte, mittelmäßige Unternehmer, mittelmäßige, keine Ahnung, Lehrer, Musiker oder sonst irgendetwas. Ich glaube, es kommt schon darauf an, dass man Neigung und Beruf zusammenführt. Und dann, glaube ich, muss man sich, bevor man einen Beruf ergreift, das müsste ich habe so gemacht, doch ein bisschen analysieren. Man muss einfach doch mal kritisch sich fragen, nicht nur, was mache ich gerne, wo bin ich stark, kann ich, will ich mit Menschen umgehen, denn sonst brauche ich nicht, wenn ich das nicht will, brauche ich nicht Lehrer werden zum Beispiel, brauche ich aber auch nicht Unternehmer werden. Und dann, was kann ich? Kann ich analytisch denken oder tue ich das lieber nicht? Bin ich ein kreativer Typ oder? Das heißt, man muss schon solche Entscheidungen, glaube ich, auch sehr bewusst treffen. Und da können auch Mentoren helfen, da können auch Eltern helfen, da können auch Freunde helfen. Man muss sich mit Hilfe von Gesprächspartnern im Klaren sein, was will man, was kann man.
Jetzt sind
das
Sie,
kann man nicht.
Jetzt sind Sie einer, Herr Berger, von dem andere sagen, kennt alle, alle kennen ihn. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang bei einer Karriere oder bei einer erfolgreichen Karriere das Networking?
Also in meiner Karriere hat sie am Anfang keine Rolle gespielt, denn ich kannte niemanden am Anfang.
Wie haben Sie die denn alle kennengelernt?
Aber ja gut, der Beruf des Unternehmensberaters schafft ja relativ schnell oder schafft es nicht, eine Vertrauensbasis zwischen dem Klienten, den man berät, und dem Berater. Und das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie als Unternehmensberater in ein Unternehmen reingehen, dann lernen Sie ja nicht nur den Chef kennen, sondern Sie lernen zugleich ein paar hundert Mitarbeiter kennen. Das heißt, automatisch nach dem ersten Auftrag in einem Unternehmen kennen Sie und die paar hundert Leute kennen auch Sie. Jetzt kommt es darauf an, ob die was von Ihnen halten oder nicht. Wenn die was von Ihnen halten und wenn das Vertrauensverhältnis besteht, dann können Sie sicher sein, das sind Verbindungen fürs Leben. Und so habe ich einfach innerhalb von 43 Jahren als Unternehmensberater viele Menschen kennengelernt, viele Menschen schätzen gelernt. Einige davon haben auch, nehme ich an, mal mich schätzen gelernt. Und so sind eben viele Bekanntschaften, Freundschaften, Verbindungen entstanden. Also das ist das entstanden, was man dann heute so etwas verallgemeinernd Netzwerk nennt. Aber es ist eine Summe und eine Verknüpfung von Menschen, zu denen ich über den Beruf menschlichen Zugang gefunden habe und umgekehrt.
Inzwischen sind Sie 73 Jahre alt und haben den Posten als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Roland Berger Strategy Consultants aufgegeben vor einigen Monaten, sind aber immer noch Mitglied in 26 Stiftungen und Kuratorien. Wollen Sie denn auch mal aufhören zu arbeiten?
Nein, die Antwort ist sehr eindeutig. Ich glaube nicht, dass man sein Gehirn und seine Antriebskräfte stilllegen soll, dann wird das Leben unbefriedigend. Dass man langsamer tritt, dass man die Prioritäten anders setzt, wenn man nicht mehr eine tägliche operative Verantwortung trägt, das denke ich ist selbstverständlich. Dass der Trade-off zwischen beruflichem Engagement und Privatleben, also Leben mit Familie, mit Kindern, mit Freunden, anders wird, mehr zugunsten von Familie, Kindern, Frau, Freunden. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass man sein Gehirn und seine Engagementbereitschaft einfach an der Garderobe abgeben soll, nur weil man 65 geworden ist. Das sind im Übrigen die Pensionisten, die am schnellsten dann auch das Zeitliche segnen, weil sie mit sich nichts mehr anzufangen wissen.
Hatten Sie schon mal Angst, nicht mehr gefragt zu sein?
Jetzt noch nicht, aber das mag auch noch kommen. Aber ich bin relativ geplant und vorausschauend sagen wir, an die Dinge herangehe und auch mir, glaube ich, einigermaßen bewusst bin, wie alt ich bin, wie gut ich bin, wie gesund, wie krank ich bin, etc. etc. Ich glaube, ich werde damit leben können, dass bestimmte Dinge für mich nicht mehr in Frage kommen, dafür aber möglicherweise sich andere neu erschließen.
Würden Sie alles nochmal genauso machen, Herr Berger?
Ja, rückblickend ja. Das Einzige, glaube ich, was ich anders machen würde, ich würde mir, denke ich, heute mehr Zeit nehmen für meine Kinder, meine Familie, als ich das damals getan habe. Wobei man schon sagen muss, ich bin Kriegsgeneration, ich bin groß geworden in und nach Weltkrieg II und ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu Arbeit und zu der Notwendigkeit, einfach über ein Minimum an materiellen Gütern verfügen zu müssen. Ein Verhältnis, glaube ich, das man einfach nur in einer Katastrophenzeit wie zu Ende des Zweiten Weltkriegs sich aneignen würde. Also wenn ich heute 20 oder 25 wäre, wenn im Studium zu Ende wäre, einen Beruf ergreifen würde, hätte ich natürlich eine gewisse Grundausstattung an materiellen Gütern und meine Umwelt hat die auch. Und man ist weit entfernt davon, nichts zu essen zu haben, keine Wohnung zu haben und Ähnliches. Heute gehört ja schon zur Grundausstattung, dass man fahrbaren Untersatz hat. In anderen Worten, ich würde natürlich heute dieses Trade-off zwischen Engagement in der Arbeit und Engagement oder Bereitschaft, privaten Dingen den Vorzug geben, anders ausbalancieren, als ich das zu Beginn meiner Berufskarriere gemacht habe.
Ansonsten Unternehmensberater, die zweite?
Ja, das sicher, weil der Beruf eine intellektuelle Herausforderung ist, eine menschliche Herausforderung ist, ein ständig mit sehr unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert, bei denen man ständig lernt, und zwar sowohl inhaltlich wie menschlich lernt und sich weiterentwickeln kann. Ich wüsste nicht, ich kenne jedenfalls keinen anderen Beruf, ja gut, vielleicht den des Dirigenten oder des Architekten, des Unternehmers selber natürlich, bei denen man so intensiv gestalten kann und das in ganz unterschiedlichen Welten, in ganz unterschiedlichen Branchen, in ganz unterschiedlichen Technologien, national, international, mit kreativen Menschen, mit mehr analytischen Menschen, mit völlig unterschiedlichen Menschen, die aber alle eins gemeinsam haben, nämlich etwas gestalten zu wollen und etwas gestalten zu können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, Herr Berger.
Herzlichen Dank.
Der Beratervater Roland Berger war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.